So ist der weitere Text, den wir heute lesen werden, wenn wir den Übergang von dem Gedanken, den wir bis jetzt bei Jakobus betrachtet haben, und das waren ja zwei Abschnitte, wo es um Anfechtung ging, wenn wir das jetzt als ein Übergangsgedanke oder die Verbindungsstelle suchen, dann ist die nicht schwer zu finden, die ist leicht zu finden. Der Übergang von dem vorigen Gedanken zu diesem in Vers 19 beginnt schon ein neuer Abschnitt. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören. Aber dieses Darum leitet uns auch wieder zurück. Warum? Und das finden wir dann auch in dem Abschnitt, den wir schon durchgesprochen haben. In der Anfechtung haben wir, wie gelernt, ist wichtig, dass man die rechte Sicht dafür hat. Dass Schwierigkeiten in diesem Leben, die uns begegnen, sind grundsätzlich nicht, um uns zu vernichten oder zum Fall zu bringen. Die können auch was Gutes bewirken, wenn wir sie bestehen, dann wirken sie Gutes in uns. Und das soll man erstmal so auch annehmen. Um dieses anzunehmen, hat Jakobus gesagt, braucht es oft Weisheit, uns reicht die nicht. Wir können es nicht verstehen und dann können wir auch den ganzen Vorgang, den wir jetzt durchmachen, nicht verstehen. Wir können bei Gott um Weisheit bitten, in der Anfechtung, in der Versuchung. Und es ist wichtig, dass wir Gott kennen, dass er gut ist und dass er gute Gaben gibt. Und das ist auch der Anhaltspunkt, wie das der vorige Abschnitt mit diesem verbunden ist. Es schließt ja mit Vers 17 und 18, aus dem Gott, der sich nicht ändert, der beständig gut bleibt und der gute Gaben hat. Und dann erwähnt Jakobus hier eine gute Gabe in Vers 18. Er hat uns gezeugt nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit. Und diese gute Gabe, die wir bekommen haben, als Erstlinge seine neuen Welt, diese neuen Weltschöpfung, diese Erstlinge, diese gute Gabe, die wir bekommen haben, sagt er, die habt ihr durch das Wort der Wahrheit bekommen. Und darum ist es auch wichtig, dass wir uns eins merken, wie gehen wir mit diesem Wort der Wahrheit um? Dieses Wort der Wahrheit hat uns ewiges Leben gegeben, aber wie gehen wir Menschen mit diesem Wort um? Das ist die Überleitung zu diesem Abschnitt. Darum werden wir jetzt uns befassen, auch in diesem Abschnitt, mit den Gedanken der anderen Seite. Hier sind ja wir mehr die Passiven. Hier hat Gott durch das Wort der Wahrheit uns zu den Erstlingen seiner neuen Schöpfung gemacht. Alles aktiv von Gottes Seite, vom Wort Gottes her. Das Wort Gottes kann das machen, das hat die Kraft und Gott hat das bewirkt durch das Wort. Wir waren da gar nicht so in Betracht in diesem Abschnitt. Jetzt will er aber die andere Seite von dem Bezug, den ein Mensch zum Wort Gottes hat, dass auch der Mensch eine Verantwortung trägt, wenn er in Berührung hat mit dem Wort Gottes. Einerseits hat das Wort Gottes diese Kraft, die über uns steht, die uns hier irgendwie gar nicht mit hineinnimmt, so Vers 18. Er hat uns gezeugt, das hat er gemacht, nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit. Der Mensch war hier gar nicht so mitbeteiligt. Es wurde hier gar nicht beleuchtet. Es ist hier dieses Wunder der Kraft des Wortes Gottes. Aber es geht immer noch die andere Seite. auch wir stehen wie zum Wort. Welche Auswirkung hat meine persönliche Einstellung zu dem, was ich von diesem Wort empfangen werde, wie dieses Wort sich in meinem Leben verwirklichen wird, Fuß fassen wird, verankern wird. Und das wird jetzt auch der Text sein, den wir betrachten. Das wird das genau beinhalten. Mit einem kurzen Satz werden wir das dann zusammenfassen können. Wenn das von hinten gut zu lesen ist, habt ihr das alle gelesen? Dann werde ich das nicht wiederholen. Wir lesen dann weiter. Einmal den ganzen Text. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaun hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Wenn wir jetzt noch einmal das zurückgehen zu unserem Vers 19, und in diesem Abschnitt, es wird jetzt leichter sein, weil wir das nicht alles in einem vor uns haben, aber wer die Bibel mit hat, mit welchen Bezeichnungen wird die Bibel hier vorgestellt? Welche Umschreibungen, welche Begriffe braucht Jakobus, um jetzt das Evangelium oder die Bibel, das Wort Gottes zu beschreiben? Wenn wir uns den ganzen Abschnitt mal gucken und sagen, was für Begriffe braucht er da, um die Heilige Schrift zu beschreiben? Mit anderen Worten, er sagt, er verwendet hier einige Begriffe. Spiegel, ja, das Spiegel ist hier vielleicht mehr ein Bild, wollen wir uns das mal anschauen. Es hat hier vielleicht mehr dieses Bild, das es vergleicht. Das vollkommene Gesetz der Freiheit. Wir gucken mal, wo das steht, ob wir die Bibel so beschreiben können. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, das ist eine Beschreibung für das Wort Gottes. So fasst er das zusammen, was wir die ganze Heilige Schrift nennen. Das ist ein Beispiel davon. Das Bild, hat Jakob gesagt, wird als Spiegel genutzt. Das ist nicht um eine Umschreibung, aber der Spiegel ist als Bild, als Wort Gottes. Man schaut da rein. So, es ist noch ein Begriff. Ja, das ist bekannt, vielleicht dieses Wort ist keine direkte Umschreibung, aber er nennt das hier das eingepflanzte Wort, Vers 21. Ja? Als etwas in uns hineingepflanztes. Das euch eingepflanzt, nimmt das euch eingepflanzte Wort auf. Wir haben hier auch viele Gegensätze. Das bei Jakobus im ganzen Brief, wie wir in der Einführung hörten, immer wieder auch sein wird. So dieses schnelle Hören als Gegensatz langsam zum Reden. Ja, so hebt er immer wieder Dinge hervor. Wenn man so einen Gegensatz nimmt, dann hört man schon zu, was ist das? Was meint er damit? Aber es ist auch ein sehr gutes Hilfsmittel, um etwas deutlich zu machen, um etwas zu vergleichen, um etwas hervorzuheben. Dann der Zorn, der tut nicht, was die Gerechtigkeit Gottes entspricht. Die Sanftmut aber als Gegensatz, die kann Seelen erretten. So nimmt er die immer wieder als Gegensätze und stellt die dann, hebt die dadurch hervor, dass es was anderes gibt. Was, so wenn man eine Sache verneint und sie ablehnt, dann ist das für uns ja auch eine große Hilfe, dass wir auch sozusagen die Hilfe bekommen, was ist denn gut? Und das können wir uns mal merken, wenn jemand uns nur immer sagt, was schlecht ist. Das ist uns nicht eine große Hilfe, wenn uns nicht gleichzeitig gezeigt wird, was gut ist, was dann besser ist, was eine praktische Hilfe für uns ist. Wir wollen damit auch diesen ganzen Abschnitt, denke ich, zusammenfassen. Wir können das so umschreiben. Durch das rechte Hören entsteht rechtes Tun. Durch das rechte Hören entsteht rechtes Tun. Das wäre jetzt vielleicht so in einem Satz das, was hier in den Beispielen, in diesen Vergleichen, Gegenüberstellungen und verschiedenen Bezeichnungen auch gesagt worden ist. Wir haben die erste Aufforderung, das rechte Hören. Der Mensch soll schnell sein zum Hören. Es ist jetzt, denke ich, so von der Wortwahl, so, hier kann man darunter was verstehen, aber es ist nicht, was uns viel erklärt. Wie kann man schnell hören? Man kann nicht schneller hören, wie der andere redet. Aber es ist die Bereitschaft, es ist jetzt nicht das, der Prozess des Hörens an sich, sondern es ist dieses, dazu soll ich willig sein, bereit sein, zu dem anderen nicht, langsam zum Reden. Das heißt, ja, in Sprüche ist ja das sehr viel mal erwähnt worden und das kannte Jakobus bestimmt auch noch aus den Gedankengut des Alten Testaments, dass ein unüberlegtes Reden auch viel Pein in sich hat. Ja, wer antwortet, bevor er zugehört hat, der ist ein Tor zum Beispiel. Ja, das sind so Weisheiten aus dem Alten Testament, die waren da auch schon sehr verankert. Langsam zum Zorn. Das rechte Hören. Wie? Als eine erste Aufforderung. Wir sprechen darüber, dass Jakobus uns das Wort Gottes gesagt hat. Es ist ein wirksames Mittel Gottes, womit er Menschen zur Wiedergeburt führt. Und das tut Gott. Aber wir jetzt, wie gehen wir damit um? Wie können wir Nutzen haben von diesem Wort? Und deswegen ist dieses Zuhören vielleicht doch eine wichtige Umschreibung als eine Grundeinstellung. Dass wir grundsätzlich uns sagen sollen, Gott hat mir mehr zu sagen als ich. Das ist eine Grundeinstellung. Es ist von einem früheren Kirchenvater noch als Beispiel zu diesem Abschnitt mal erwähnt worden, als Kommentar, dass er gesagt hat, wir brauchen ja uns nur anschauen. Und dann hat uns Gott schon das in unserem Äußeren gezeigt, dass dieses Prinzip uns ja beherrschen soll, auch in dem Miteinander. Wir haben zwei Ohren und ein Mund. Das Zuhören ist wichtiger als das Reden. Es ist eine Grundeinstellung beim Wort Gottes, stimmt das immer. Das Zuhören, was will Gott uns sagen? Und dann sagt er, es wird eine große Bedeutung haben, womit unser Herz gefüllt ist. Wenn das Herz voll Bosheit ist, voll Zorn ist, dann kann das nicht zuhören. Vielleicht sind uns diese Aufforderungen auch aus unserem praktischen Leben bekannt. Ich denke, wir haben die Phasen im Leben, dass wir sagen, ich schlage die Bibel auf und die spricht zu mir nicht. Dass ich habe keine Freudigkeit mehr und das ist alles nicht mehr lebendig. Es hat aber auch etwas damit zu tun. Ich glaube, Petrus hat das in seinem Brief auch so erwähnt und hat gesagt, wir sollen Hunger und Durst haben nach der vernünftigen, lauteren, das heißt sauberen Milch des Wortes Gottes. Damit ihr das habt, sagt er aber, genau diese Worte, legt ab alle Bosheit, allen Schmutz, den Rest an Bosheit. Das ist eine wichtige Voraussetzung für das Hören. Weil Hören bedeutet hier nicht nur, dass jemand akustisch anwesend ist und etwas mitbekommt, sondern Hören ist hier im vollen Sinne, dass es angenommen und verinnerlicht wird. Und das geschieht nicht, wenn wir da innen etwas haben, was Zorn, Unbeherrschtheit, Bosheit oder Schmutz betrifft. Und somit ist Hören hier ein Prozess, der irgendwo sehr eng mit dem inwendigen Menschen zu tun hat, mit dem Herz, mit dem ganzen Wesen. Und deswegen ist das nicht unwichtig. Wir können Dinge nicht überspringen, wir können die nicht einfach tun, als ob es die nicht gibt. Wenn im Herzen das ist, was er hier erwähnt, wenn da Zorn ist, wenn da Schmutz ist, Bosheit ist, dann kann das Wort in uns nicht als ein hörendes Wort aufgenommen werden. Wir können das lesen. Uns kann das jemand auch vorlesen. Aber dieses Hören bedeutet, ich stimme dem zu. Ich nehme das an. Ich verinnerliche das und sage Ja dazu. Und das geschieht nicht, wenn diese Dinge im Herzen sind. Und so sagt Petrus das auch in einem sehr engen Zusammenhang. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und alle Heuchelei und Neid und üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch. Also wenn ich mein Herz voll ist von diesen Dingen, da kann ich kein Hörer sein. Dann lagert sich das da einfach nicht ab. Das nimmt sich nicht an. Sanftmut, was hat das hier zu tun mit dem Hören des Wortes Gottes? Welchen Bezug, Sanftmut, verstehen wir doch mehr, dass es etwas ist in der Beziehung zwischen Menschen. Ja, Sanftmut kommt da sehr zum Tragen, wie sind wir miteinander. Aber hier wendet er das an als einen sanftmütigen Menschen und sagt, es ist wichtig, wenn du das Wort Gottes als ein Hörender, damit du ein Täter willst des Wortes Gottes, wenn du das werden willst, dann brauchst du Sanftmut beim Hören. Wir können das vielleicht so beschreiben, dass wir sagen, Sanftmut ist eine beherrschte Kraft. Wir haben ja diese zwei Menschen in der Heiligen Schrift, die als sanft beschrieben werden, denen Gott dieses Zeugnis gibt. Das ist einmal Mose und einmal Jesus. Da sagt die Heilige Schrift, das waren sanftmütige Menschen. Aber wir sehen, das waren keine Menschen, die jetzt nichts bewirkt haben. Das waren Menschen, die haben oft wirklich sehr große Lasten getragen. Somit ist Sanftmut nicht unbedingt dieses Bescheidene, was wir so vielleicht sagen, das ist nicht zu sehen und nicht zu hören, sondern es ist beherrschte Kraft. Die Kraft ist da, die wird aber nicht verwendet für was Falsches. Die wird für was Gutes verwendet. Und das ist Sanftmut. Vielleicht können wir das hier auch anwenden in dem Sinne, ein sanftmütiger Mensch ist ja auch belehrbar. Er lässt sich belehren. Und wenn das hier gemeint ist, dann kann ich das sehr gut verstehen, dass Jakobus genau dieses Wort hier wählt. Weil der beherrscht sich, der sagt sich, Hören ist wichtiger als Reden. Und ich will hören, was sagt das Wort. Ich weiß nicht schon alles. Wie oft haben wir diese Lebenseinstellung, dass wir schon alles wissen? Auch in dem Miteinander. Der andere braucht noch nicht mal was gesagt haben, dann weiß ja ich schon, was er sagen will. Und das ist nicht Sanftmut. Und das ist auch nicht Hören. Und dann kann das Tun nicht kommen. Das sind die Zusammenhänge. Werde Täter des Wortes. Ich glaube, dass wir hier auch ein deutliches, fortlaufendes Geschehen verstehen können. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selber betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Das ist hier jetzt wirklich ein Beispiel, ein Vergleich. Was geschieht, wenn wir nicht hören können? Da werden wir nicht zu Tätern und da geschieht genau das. Ich nehme einen Spiegel, ich sehe, ich habe hier ein Rußfleck oder noch irgendwas, macht ihm aber nicht weg und gehe von dem Spiegel weg und dann weiß ich auch nicht, wie das aussah. Aber ich mache nichts damit, ich lasse es einfach so. Dann hat das auch keinen Sinn, dass ich da reingeschaut habe. Dann macht das nichts, das hat keine Auswirkung. Es hat keinen Nutzen gebracht. In dem weiteren Vergleich bringt Jakobus jetzt dieses vollkommene Gesetz der Freiheit und hat hier die Gegenüberstellung gebracht. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wir wollen ja oft die Glückseligkeit im Voraus. Aber hier ist die wieder angesprochen, das kommt danach. Ja, das ist so oft in der Bibel so, dass wir das nicht als Vorkost immer haben können, sondern dass es eine Folge ist, eine Frucht ist. Und diese Verheißungen, die sind ja uns so oft gegeben in der Heiligen Schrift. Die ganze Bergpredigt mit der Glückseligkeitsversprechen, es ist immer die Frucht, es ist immer das Danach. Und das spricht Jakobus auch hier an und sagt, daran kann man sich üben. Da gibt es diese Voraussetzungen, das rechte Hören, die rechte Herzenseinstellung, alles, was im Herzen dem Hören hindert, soll aus dem Herzen erst verbannt werden. Und dann kommt das Tun und dann werden wir eine Glückseligkeit erleben. Auch bei Dingen, die wir uns sonst nicht vorstellen können. Ich denke, so oft sehen wir Schwieriges. Wir können uns nicht vorstellen, den Menschen zu vergeben. Wir können uns nicht vorstellen, den Menschen zu lieben. Und das geht gar nicht. Es spricht alles dagegen. Wenn man aber diesen Schritt des Glaubens geht, entgegen allem und doch auf dem Glauben, dass Gott das segnen wird, dann erleben wir genau das. Wir erleben dann die Glückseligkeit dieses Tuns und haben gemerkt, es ist so passiert, es ist so geschehen. Aber vorher ist der Berg so groß, wir trauen uns da nicht dran. In dieses Gesetz der Freiheit reinschauen und daran bleiben und das immer wieder erleben als ein fortlaufendes Ereignis. Und jetzt spricht er hier von zwei Beispielen vom Verhalten. Es sind jetzt Beispiele. Ich glaube nicht, dass Jakobus hier meint, dass nur in diesen beiden Verhaltensweisen sich die ganze Frömmigkeit ausleben lässt. Das will er hier gar nicht sagen. Aber er gibt hier Beispiele, bei denen wir das genauso erleben können, dass, so wie mit vielen anderen Sachen, wir merken in den praktischen Seiten des Lebens, wie viel Frömmigkeit bei uns wirklich vorhanden ist. Das will er hier sagen. An den praktischen Dingen des Lebens ist Glaube messbar, kann Glaube angefasst werden, so ist er überprüfbar. An barmherzigen Taten, an einem Fernhalten von den sündigen Taten und an einem Gutes tun. Und er hat hier die Zunge angesprochen. Wir können viel Frommes aufreihen, was wir tun, aber wenn diese praktischen Taten dem widersprechen, im Reden, das ist ein Beispiel. Das konnte genauso stehen, wer stehlt. Das konnte hier genauso stehen. Es ist nicht auf diese Sachen beschränkt. Auch das Gutes tun beschränkt sich nicht nur auf Barmherzigkeit. Es sind viele andere Sachen noch, die unseren Glauben ausmachen im Gutes tun. Aber es sind Beispiele. Und er will sagen, wenn Dinge vorhanden sind in deinem Leben und wenn Dinge nicht vorhanden sind in deinem Leben, wenn barmherzige Taten nicht vorhanden sind, wenn du dich nicht beherrschen kannst und wenn du dich nicht von der Befleckung der Welt fernhältst, dann ist dein Glaube ein Selbstbetrug. Das will er hier sagen. Also das sind jetzt auch, glaube ich, Beispiele. In einem Kommentar von William MacDonald ist er hat diese Geschichte so beschrieben. Die ist ja nicht zum Nachahmen, sondern gerade als ein abschreckendes Beispiel vorhanden. Von einem frommen Händler, aber der nicht wirklich fromm war. Aber er zählte sich zu fromm. Und dann kann sowas passieren im Leben. Ich schildere das mal kurz. Er lebte in einer Wohnung über sein Geschäft. Jeden Morgen rief er seinen Verkäufer zu sich und sprach: John, ja, mein Herr, haben Sie die Milch verdünnt? Ja. Haben Sie die Butter gefärbt? Ja. Haben Sie den Kaffee mit Zichori gestreckt? Ja, sehr gut. Dann kommen Sie bitte zu mir nach oben und wir halten zusammen die Morgenandacht. Merken wir, dass es hier ein vergeblicher Gottesdienst ist, eine vergebliche Andacht, eine vergebliche Frömmigkeit. Das will Jakobus hier hervorheben und sagen, wenn Dinge so laufen, dann ist das ein Betrug, den wir uns selber antun. Sie sollen anders laufen. Es sind praktische Liebe und praktische Heiligung, muss im Leben eines Christen sichtbar sein. Deswegen, wenn wir diesen Abschnitt zusammenfassen, wie wir am Anfang gesagt haben, es ist durch rechtes Hören kommt rechtes Tun. Und da können wir etwas beitragen. Das Wort Gottes ist über unsere Grenzen. Es ist größer als der Mensch. Und es hat eine Seite des göttlichen Wirkens, die werden wir nicht eindämmen. Gott hat die Kraft, durch sein Wort zu wirken. Damit beginnt Jakobus. Aber er sagt doch gleichzeitig, wenn das in deinem Leben, dieses Wort, wirksam werden soll und Frucht bringen soll, dann müssen wir recht hören. Und zu diesem rechten Hören können wir was beitragen. Da können wir etwas für tun, damit wir zu den glückseligen Menschen werden und finden, die dem Wort vertrauen und auf dieses Vertrauen an die Wahrheit des Wortes Dinge tun, die wir sonst nicht tun würden. Nicht von unserem Verstand, nicht von unserer Überlegung, sondern wir tun sie im Glauben. Wir sollen die Bibel mit einem demütigen Verlangen lesen. Wir wollen daraus was lernen. Sie hat mir was zu sagen. Es ist eine Grundeinstellung. Wenn die nicht vorhanden ist, werden wir von dem Wort Gottes nicht den Nutzen bekommen. Wir sollen darauf achten, dass diese Dinge geschehen. Dass da was vorhanden ist, dass sich da was tut in unserem Leben. Weil Glaube, sagt Jakobus, ist fassbar, begreifbar, erlebbar. Und das gibt Dinge, die kann man an sich stellen und sagen, ist das in meinem Leben vorhanden? Damit will er uns herausfordern und sagen, an dieses Wort ranführen, dass wir den vollen Nutzen davon haben, dass wir das Wort Gottes haben. Und für dieses Wort wollen wir heute auch danken, aber auch beten, wenn wir später die Zeit zum Gebet haben, dass wir einen vollen Nutzen haben von dem Wort, das uns gegeben ist. Im Hören, im Tun, im Verinnerlichen und Verankern. Wir werden jetzt wahrscheinlich singen zusammen ein Lied und dann die Jugend wird ja uns heute durch die Gebetszeit leiten, dass er weitere Teile miteinander sagen.